Es geht jetzt darum, gemeinsam europäische Anleihen aufzunehmen, damit alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union die notwendigen Anstrengungen unternehmen können, um ihre Gesellschaften und Wirtschaft zu stabilisieren. Es ist in unserem ureigenen Interesse, weil klar ist, dass die deutsche Wirtschaft nie wird angekurbelt werden können, wenn die Hälfte des Binnenmarktes am Boden liegt, wenn die Hälfte der Mitgliedstaaten in Depression und Massenarbeitslosigkeit versinken.
Europa, wir haben ein Problem. Wir haben ein gesundheitliches Problem und wir haben darüber hinaus auch ein massiv wirtschaftliches Problem. Und über das zweite, sprich über das wirtschaftliche Problem, die Problematik, möchte ich heute sprechen mit meinem sehr geschätzten Gast Jens Berger. Hallo Jens.
Hallo Tom, grüß dich.
Guten Abend. Ja, wir wollen heute nicht über Fallzahlen, Infektionsraten, Sterbeletalitäts-, Mortalitätsraten und diese Dinge sprechen, von denen wir ja nur teilweise was verstehen, auch wenn wir ja viele Millionen Virologen inzwischen unter unseren Mitbürgern haben. Nein, wir wollen heute über die Wirtschaft sprechen. Wir wollen aber auch nicht explizit über die deutsche Wirtschaft sprechen, auch wenn es da natürlich viel zu erzählen gäbe. Aber die ist medial im Moment doch sehr abgedeckt. Die Problematik Künstler, die Problematik Hartz IV, die Problematik Solo-Selbstständige, die Problematik Mittelstandsunternehmen. Also diese gesamte Problematik der deutschen Wirtschaft, die ist ja wirklich sehr breit getreten. Und dementsprechend wollen wir uns heute um etwas anderes kümmern, nämlich um diese sogenannten Corona-Bonds bzw. Euro-Bonds. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen mal ein bisschen aufdecken oder mal ein bisschen erläutern, was das eigentlich genau ist. Und ich würde ganz gerne anfangen mit der Franziska Brandner von den Grünen. Die hatten wir jetzt gerade im Einspieler. Ja, und die hat ja durchaus was Interessantes gesagt im Zusammenhang mit den Eurobonds, was allerdings ja im krassen Widerspruch zu dem steht, was Angela Merkel und ihre Truppe favorisieren. Die lehnen nämlich die Corona-Bonds, Euro-Bonds, wie auch immer. Die Unterschiede können wir vielleicht später nochmal erläutern. Gibt nämlich eigentlich keinen. genau, die lehnen das ja kategorisch ab und wir wollen darüber sprechen, warum das so ist. Und gerade heute habe ich, glaube ich, wieder gelesen, dass Merkel betont hat, nein, Euro-Bonds kommen für sie nicht in Frage. Stattdessen plädiert sie dann eher oder favorisiert eher den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Und über den sprechen wir natürlich auch, aber vielleicht erstmal, bevor wir uns der Sache thematisch nähern, kannst du dir einen Reim darauf machen, warum Merkel eigentlich gegen diese Euro-Corona-Bonds ist?
Ja, das ist gleich am Anfang eine ziemlich schwere Frage, weil da muss man wohl tief in der Ideologie von Merkel rumwühlen. Erstmal voran, also diese Corona-Bonds sind ja in der Tat, ist ja eigentlich nur ein anderer Begriff davon, was man in den letzten Jahren so als Euro-Bonds bezeichnet hat. Es ist ja schon länger in der Debatte. Und Merkel hat da mal diesen wunderschönen Satz gesagt, dass solange sie lebt, es keine Euro-Bonds geben wird.
Ja.
Und da werden jetzt die Corona-Bonds, aka Euro-Bonds, jetzt in diesem Jahr oder im nächsten Jahr wahrscheinlich keine Ausnahmen machen. Aber Merkel ist ja nicht mehr lange Kanzlerin. Nein, warum ist sie so dagegen? Also das Ganze ist, wie gesagt, ist wohl ideologisch geprägt. Also Merkel ist ja eine Anhängerin, ja, nicht nur der schwäbischen Hausfrau, sondern auch geldpolitisch einer Schule, die man Monetarismus nennt. Das ist vor allen Dingen halt bei den alten Bundesbankern ist das sehr verbreitet. In anderen Ländern, in Niederlanden, Finnland, Österreich, da gibt es auch noch Anhänger von dieser Schule.
Könntest du so einen kurzen Definitionssatz in Sachen Monetarismus?
Klar. Man könnte eigentlich so sagen, das ist so die neoliberale Form der Geldpolitik. Sprich, der Staat, die Zentralbank ist eigentlich, muss unabhängig vom Staat sein, komplett unabhängig. Und die einzige Aufgabe ist es halt, die Inflation zu kontrollieren. Und nach Vorstellung der Monetaristen geht das halt über diesen Leitzins. Das ist ein bisschen kompliziert. Erkläre ich jetzt auch nicht en Detail. Das ist so begründet eigentlich so in der deutschen Urangst vor einer Hyperinflation, ne? In den 20ern. Das haben also die Bundesbanker, die haben das immer noch nicht so richtig verstanden, wo diese Hyperinflation eigentlich herkam. Denn wenn man das mal ein bisschen historisch betrachtet, die Geldpolitik, die Merkel und die Bundesbank, die denen vorschwebt, was ja auch unter Austerität heute bekannt ist, früher nannte man das Sparpolitik, die hat ja, die wurde nicht 1923 gemacht, sondern die wurde 1929 gemacht und hat zu einer Deflation geführt. Aber das jetzt nur so als Einleitung, das zum Ganzen, das geht jetzt noch ein bisschen vom Thema ab. Hm. Aber das ist so ihre Grundeinstellung. Und da diesen Monetarismus, diese Idee, läuft halt diese gemeinschaftliche Haftung der Euro-Staaten für Schulden, für Anleihen einzelner Euro-Staaten, läuft dem vollkommen zuwider, da die, so diese Grundannahme, dieses Moral Hazard, also sprich die effizienten, allwissenden Märkte, die können auch einen Staat dafür bestrafen, wenn er irgendetwas macht, was man jetzt so umgangssprachlich als schluderig bezeichnen würde. Weil es gerade eben günstig ist, günstiger als der Markt es eigentlich hergeben sollte, wird sich dann Geld geliehen, es werden Wählerstimmen gekauft, indem man für die Klientel Ausgaben tätigt. Das ist ja immer was auch innerhalb der Euro-Krise, wir beispielsweise in der Bild-Zeitung und so immer wieder gelesen haben, was auch Schäuble und Konsorten dann immer erzählt haben, dass so diese liederlichen Südländer, die Italiener und die Griechen, die über unsere Kosten leben und unser Geld verpulvern. Ne?
Über ihre Verhältnisse, meintest du?
Über ihre Verhältnisse, genau. Über ihre Verhältnisse leben und dann unser Geld verpulvern und wir müssen dafür haften. Das ist so das ist so die Angst, die Merkel, ob sie die wirklich hat, weiß ich nicht, aber zumindest
zumindest forciert sie sie, ne?
Forciert sie sie, genau. Hm. Dass das so das Szenario wäre, das uns drohen würde, wenn wir Eurobonds bzw. Corona-Bonds einführen.
Genau. Ne? Ob das überhaupt so ist, ob das überhaupt realistisch ist oder nicht, doch letztlich mehr oder weniger Propaganda. Darauf kommen wir dann später zu sprechen, wenn wir uns dann noch mal ein bisschen genauer mit den Eurobonds beschäftigen. Yep. Ich würde ganz gerne anfangen mit der Variante, die Merkel ja stattdessen bevorzugt. Und das ist ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, vielleicht hat sich da jetzt auch schon wieder was getan, da ändert sich ja ständig was. Also mein letzter Stand war, dass sie also eher sagt, also ich sag jetzt Merkel, meine aber natürlich ihre ganze Truppe, ne? Inklusive Olaf Scholz, Heiko Maas und wie sie alle heißen irgendwie, die sind da ja alle eigentlich auf Merkel-Linie. Dass sie jedenfalls favorisiert, dann eher, also Hilfe schon, natürlich europäische Solidarität, wir wollen ja helfen, wir lassen ja die armen Länder Italien, Spanien, Griechenland oder auch Frankreich jetzt nicht im Stich, so wird es ja formuliert. Und deswegen spannen wir jetzt wieder den Schirm mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus ESM auf. Mhm. Und der funktioniert ja, das ist ja nichts anderes als verschuldeten Staaten. Wenn ich jetzt an Griechenland zurückdenke, die haben ja im Grunde genommen fast das gesamte Inventar verkaufen müssen, sozusagen, als Gegenleistung dafür, dass sie jetzt überhaupt Kredite bekommen haben. Und dann war ja auch am Ende nicht mehr viel übrig. Und hochverschuldet sind sie ja immer noch. Und da jetzt das Angebot zu machen, okay, wir leihen euch jetzt nochmal Geld, das erschließt sich mir nicht ganz, weil irgendwann natürlich wahrscheinlich so ein kritischer Punkt erreicht ist, an dem dann auch ein Land schlicht und ergreifend nicht mehr weiter kann, oder?
Mhm. Ja, nein.
Ja, nein, okay.
Nein, also nein, nein.
Gut.
Du siehst das jetzt so aus Sicht jetzt eines Haushaltes, was vollkommen verständlich ist, aber so funktioniert jetzt natürlich ein Staat nicht. Nimm da eher mal das Beispiel einer Kneipe. Das kann man ganz gut nehmen.
Okay.
Stell dir mal vor, du hast jetzt eine Kneipe, du bist Wirt, hast 50.000 Euro Schulden und plötzlich geht dir die Musikanlage kaputt.
Okay.
Du hast jetzt
tragisch, ne?
Kann ja mal passieren, ne? Ja. Und wenn du jetzt nicht auf Pump, weil Geld hast du keins, ist klar, wenn du dir jetzt nicht auf Pump eine neue Musikanlage kaufen würdest, würden die Gäste wegbleiben und du könntest diese 50.000 Schulden, die du hast, nie zurückzahlen.
Ja.
Ne? Und wenn du dir jetzt auf, sagen wir mal, für 10.000 Euro eine neue Musikanlage kaufst, hast du zwar insgesamt 60.000 Euro Schulden, dafür hast du allerdings laufende Einnahmen, von denen du die Gesamtschulden abtragen kannst. Das ist ganz normales unternehmerisches Denken, ist klar, ne?
Okay, aber darf ich kurz reingrätschen?
Und so funktioniert das ja beim Staat auch. Willst du wissen, wie das jetzt beim Staat funktioniert?
Nee,
das
wollte ich gerade erklären. Ich will jetzt eigentlich nochmal in der Kneipe bleiben, in der Augenblick.
Ah, das ist verständlich,
Wahrscheinlich auch, weil wir da gerade, weil wir da gerade alle nicht rein dürfen. gut, das leuchtet mir tatsächlich ein. Also der Kneipier oder Kneipenbesitzer, was auch immer, der hat jetzt 50.000 Schulden, Musikanlage geht kaputt, die Gäste bleiben weg, weil sie insbesondere wegen der geilen Mucke in die Kneipe kommen, und dann nimmt er noch 10 auf, hat 60.000 und aber wieder so viele Einnahmen, dass er eben die 50 wie auf die 60.000 gut bedienen kann. Aber wenn wir es jetzt mal auf dieses Beispiel runterbrechen, dann ist es ja im Prinzip so gewesen, dass er ja die 50.000 eigentlich nur bekommen hat, wenn er im Gegenzug, sagen wir mal, ein paar Tische verkauft.
Ja, das war ja jetzt, ja, genau so sollte es ja nicht sein, ne?
Nein, aber so war es ja. So war es ja auch in Griechenland, ne?
Genau, das ist jetzt dieses ESM-Modell.
Naja, wir sind ja beim ESM-Modell.
Ja, war nicht wirklich, nicht bei den 50.000, sondern bei dem ESM-Modell war es dann halt so, dass er auch schon 50.000 Schulden und er hat jetzt diese 10.000 für die Musikanlage hat er nur unter der Auflage bekommen, dass er Tische verkauft. Vollkommen richtig.
Okay, genau.
Ne? Genau. Und das ist natürlich unsinnig.
So, und wenn er jetzt vielleicht nochmal Geld braucht, weil, was weiß ich nicht, die Zapfanlage sind da, glaube ich, auch nicht ganz billig, die Dinger. Die ist ja auch existenziell wichtig für ihn. Wenn er dann, sagen wir mal, nochmal 10.000 braucht.
Ja.
Und nun bei den 10.000, die er aufgenommen hatte, musste er schon ein paar Tische verkaufen.
Ja.
Und jetzt kriegt er die nächsten 10.000 unter der Maßgabe, dass er jetzt auch mindestens die Hälfte aller Stühle verkauft. Dann hat er eine Musikanlage, dann hat er den Zapfhahn, aber er hat nichts mehr, wo die Gäste sich hinsetzen und draufsetzen können.
Geht ja auch noch weiter. Also wenn wir jetzt beim ESM-Beispiel bleiben, da würden ihm ja dann die Banken, die ihm das Geld zur Verfügung stellen, ja auch noch vorschreiben, beispielsweise, dass er die Heizung nicht anmachen darf, dass er um 0 Uhr Schluss machen muss, dass er nur bestimmte Musik zu spielen hat, die Gäste jetzt auch nicht mögen. Und all so eine Geschichten.
Lass uns da doch nicht hingehen. Ne?
Nee, eben. Genau das ist ja das Problem. Also ich meine, klar, die Hörer haben es schon verstanden. Der Umsatz vom Wirt, der ist jetzt übertragen. Das sind dann die Steuereinnahmen des Staates. Und was die Bedingungen des ESM liefen und laufen halt meist darauf hinaus, dass die Basis und die Möglichkeiten, Steuereinnahmen zu erzielen, geschmälert werden.
Aber war es nicht
neoliberale Denker halt, ne?
Ja, jetzt habe ich ja vor kurzem aber gehört, ich weiß nicht, ob Scholz oder Maas oder wer auch immer es gewesen ist, wohl gesagt haben soll, ja, okay, also wenn wir das jetzt über den ESM laufen lassen, dann diesmal ohne die Auflagen. Spricht denn dann eigentlich auch noch was gegen den Einsatz von ESM, wenn man jetzt sagt, okay, ihr müsst langsam entfernen wir uns mal von der Kneipe, jetzt das letzte Mal das Beispiel zu bemühen, ihr müsst jetzt keine weiteren Inventargegenstände verkaufen.
Ja, zum einen haben die beiden überhaupt gar nicht die Prokura, das zu bestimmen. Das muss ja erstmal beschlossen werden. Und ich weiß, also auf Euro-Finanzministerebene muss das beschlossen werden. Und ich weiß nicht, wie das beispielsweise die Niederländer sehen. Die haben nämlich knallhart gesagt, nein, Unsinn, da müssen Auflagen her. Und andererseits ist das natürlich jetzt auch nur eine Seite der Medaille, also ein Nachteil, der mit ESM verbunden ist. Gibt ja noch eine Menge andere. Zum einen ist ESM eigentlich einfach vom Volumen her viel zu gering. Das mag gerade noch so mit sehr, sehr viel Fantasie für eine Starthilfe für Italien reichen, aber spätestens wenn Spanien und vor allen Dingen wenn Frankreich an den Topf ran muss, dann reicht es schon wieder nicht. Dann kommt hinzu, dass der ESM, den kannst du dir mehr so als eine Art direkten Kredit vorstellen. Also Staaten wie Deutschland beispielsweise, die anderen Staaten übrigens auch. Also selbst die Staaten, die Kredit aus dem ESM-Topf nehmen, die müssen einbezahlen. Mhm. Die geben also, ja, im Grunde jetzt wie so ein Dispo-Kredit ist das. Also die stellen Mittel zur Verfügung, immer abhängig halt von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die abgerufen werden können. Und wenn das Ganze jetzt erhöht werden muss, das ist jetzt auch nicht so eine einfache Sache, die man mal einfach so durchschnipst, sondern das muss dann wieder in allen Parlamenten muss das durchgewunken werden. Und wir wissen ja, dass gerade nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und Niederland und Finnland da ziemlich strange drauf sind. Und es ist überhaupt nicht gesichert, dass nicht irgendein Parlament dann darauf besteht, dass doch da irgendwelche Klauseln rein müssen. Von daher dieses ganze Instrument, das ist halt ziemlich vage, ist das. Das ist nichts, worüber man jetzt sagen wir mal, einen Rechtsanspruch drauf hätte, was man einfach, wo man sich einfach jetzt als europäischer Staat bedienen könnte, sondern das ist, man ist immer, ja, im Grunde so ein Antragsteller, ein Bettler fast, der dann auf die Gnade aller anderen Euro-Staaten angewiesen ist, die das alle dann in ihren Parlamenten wieder durchboxen müssen. Und das haben wir ja im Fall von Griechenland gesehen, ja, auch wie demütigend das ist. Und wir sprechen ja jetzt hier nicht über irgendwelche Sachen von irgendwelchen Staaten, die sich was zu Schulden kommen haben lassen. So, bei Griechenland kann man es ja durchaus sagen, die haben da einen gehörigen Teil an Mitverantwortung, dass sie in diese Misere reingekommen sind. Aber das kann man ja jetzt von Italien und Frankreich und Spanien im Kontext der Corona-Krise überhaupt nicht sagen. Da können diese Staaten überhaupt gar nichts dafür. Und die haben natürlich auch ein Anrecht, dass sie, wie Deutschland es ja selbstverständlich auch tut, der Schäuble mit seinem Whatever It Takes halt Mittel zur Verfügung stellen, um die schlimmsten, um die Wirtschaft vor dem schlimmsten Einbruch zu bewahren. Und das ist ja nun eigentlich was Selbstverständliches. Und dass das Ganze jetzt dann auch dann so behandelt wird, als seien das arme Bittsteller, die irgendwie von der Gnade, die irgendwie an die Gnade der anderen Euro-Staaten appellieren. Es ist schon ziemlich seltsam, ist das.
Naja, es kommt natürlich subtil auch immer wieder doch die Schuldfrage durch. Ne?
Ja,
also,
na, klar.
Also
klar.
Faktisch ist es so, natürlich, keiner konnte das Virus kommen sehen und dementsprechend hat keiner Schuld. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder so diesen leicht süffisanten Hinweis, naja, die Gesundheitssysteme in Italien und Spanien, die sind ja auch schlecht, unseres ist ja so ganz, ganz toll. Ja. Warum sind sie so schlecht?
Warum sind sie denn so schlecht? Ja, das war ja ein Teil der Auflagen.
Richtig, genau.
Das ist ja die Ideologie der schwarzen Hülle, dass der Staat da Kosten einsparen musste. Ja, vor allen Dingen in Italien. Das ist ja komplett da in die Hose gegangen. Ich hatte mal auch vor Jahren mal einen Artikel drüber geschrieben. Also Italien hat ja kein Schuldenproblem. Italien hat ein Wachstumsproblem. Ist jetzt vielleicht ganz, ganz kleines bisschen ausholen. Es geht ja immer um diese Staatsschuldenquote.
Ja, ich finde das gut. Ich wollte dich danach nämlich sowieso fragen, weil eine hohe Verschuldung, das kennen wir ja zum Beispiel von Japan oder die USA sind
ja
auch sehr verschuldet.
Beispiel.
Genau.
Ja,
eine
sehr
hohe
Beispiel.
Verschuldung bedeutet ja nicht zwingend, dass ein Land jetzt ein Problem hat. Ich meine, ich sag mal so, im Ranking Standard & Poor's wird wahrscheinlich Japan immer noch super einstufen mit vielleicht keinem AAA, das gibt's wohl nicht mehr. Ja,
doch, natürlich.
Sogar das, okay.
Ja, aber hallo.
Ja, okay. Und
das sind so mit die sichersten Schulden, die es überhaupt gibt.
Genau.
Staatsschulden von Japan, USA und Deutschland, ja.
Genau, und da vielleicht einfach mal den Unterschied, dass du den einfach mal deutlich machst, weil die Verschuldungssituation bezogen jetzt auf das Bruttoinlandsprodukt ist ja bei Italien und Japan, glaube ich, in etwa vergleichbar, oder?
Nein, ich glaube Japan nicht. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber weit über 200%.
Also Japan ist sogar höher noch.
Ist wesentlich höher, wesentlich
höher. Okay, dann sag mir doch, dann erklär uns, den Hörern, doch jetzt mal, warum Japan trotzdem gut dasteht und Italien die Arschkarte gezogen hat.
Na klar. Also erstmal grundsätzlich, also erstmal diese Prozentzahl, egal ob es jetzt relativ oder absolut ist, Eigentlich ist es uninteressant. Das hört sich jetzt ein bisschen ketzerisch an, ist aber so. Denn wie viel Schulden hat, weil diese Staatsschulden sind ja nicht dafür gedacht, dass sie irgendwann mal zurückgezahlt werden. Ist das Einzige, worauf es ankommt, das ist der Zinsdienst. Das sind also die Kosten, die damit verbunden sind, für den Staatshaushalt. Und die hängen natürlich mit den Zinsen zusammen. Und wir sind ja momentan in einer Niedrigzinsphase, die auch wahrscheinlich nie enden wird, für Staatsanleihen zumindest nicht. Das heißt, dass es überhaupt gar nicht dramatisch ist, wenn ein Staat jetzt hohe Schulden hat. Ob Deutschland jetzt beispielsweise, keine Ahnung, 2 Billionen oder 20 Billionen Euro Staatsschulden hat, solange es keine Zinsen dafür bezahlt, sondern momentan ist es ja sogar so, dass Deutschland sogar Geld dafür bekommt, das sind ja Negativzinsen auf Staatsanleihen, dann ist damit natürlich kein Problem verbunden. Ein Problem wäre es erst, wenn die Zinsen ins Positive steigen. Und das haben wir halt bei so Staaten wie Italien. Weil, jetzt kommt wieder so eine schöne Weisheit, ein Staat kann nie pleite gehen, wenn er in seiner eigenen Währung verschuldet ist. Das trifft auf Japan beispielsweise zu und auf die USA. Die haben beide ihre Notenbanken und sollten dann beispielsweise die Zinsen steigen oder sollte, was ja auch mal rein theoretisch möglich sein kann, durch irgendeine extreme Krise, sollten die Steuereinnahmen nicht ausreichen, um die Schulden zu bedienen, dann kann man einfach zur eigenen Zentralbank hingehen und sich von denen Geld drucken lassen. So ist das. Das kann Italien nicht. Das macht übrigens gerade eben Großbritannien interessanterweise, die machen das gerade eben. So, und Italien kann es nicht. Italien, weil die Entscheidung darüber trifft die Europäische Zentralbank. Die ist, ja, wie es so schön heißt, politisch unabhängig. Ist sie nicht wirklich, weil natürlich die Personen, die dort in das Gremium reingewählt werden, von denen weiß man natürlich genau, wie die ticken. Hm. Und eine Mehrheit im EZB-Rat, also beziehungsweise momentan ist es eine Sperrminorität, momentan ist es nicht die Mehrheit, aber die Sperrminorität, die ist so diese Bundesbankerschule, das heißt, du kannst, also Madame Lagarde kann bei der EZB nichts durchpumpen, was jetzt gegen die gegen den expliziten Willen dieser Bundesbanker ist, mit ihren Verbündeten aus den Niederlanden. Und daher kann Italien jetzt nicht einfach hingehen und sagen, Mensch, EZB, gibt uns druckt uns mal Geld, mal ein bisschen flapsig gesagt. Hm. Das geht halt nicht. So, und Italien ist daher rein technisch gesehen in der Fremdwährung verschuldet. Und in der Fremdwährung kann man sehr wohl pleite gehen. Hätte beispielsweise Japan seine Staatsanleihen nicht in Yen ausgegeben, sondern in Euro, dann könnte auch Japan pleite gehen. Okay. Gar keine Frage.
Ne? Ah ja, okay.
Genau, und das ist halt das Problem. Und das Problem ist natürlich, wie gesagt, die Höhe ist eigentlich uninteressant. Interessant sind die Zinsen und die Märkte, die sind ja so wunderschön schlau immer, ne? Und die nehmen halt so ein Risikoaufschlag, könnte man sagen, von Staaten wie Italien. Was eigentlich gar nicht nötig sein müsste, da selbstverständlich die EZB alle Schulden von Italien übernehmen könnte. Und wenn sie das macht, dann gibt es kein faktisches Ausfallrisiko bei italienischen Staatsanleihen. Ergo dürfte es auch keinen Risikoaufschlag geben. Ergo müsste Italien sich genauso günstig verschulden können wie Deutschland. Das ist ja dann auch die Idee, die letztendlich hinter den Eurobonds steckt. Aber kann es momentan nicht, sondern Italien muss momentan einen Aufschlag bezahlen. Hm. Was natürlich doppelt ärgerlich ist, da Italien ein bisschen höher verschuldet ist, in absoluten und so wie in, nee, absolut weiß ich gar nicht, absolut nicht, aber in relativen Zahlen ist Italien höher verschuldet als Deutschland. Und daher müssen sie natürlich diesen Zinsdienst bezahlen, der ihnen auch wieder fehlt bei den Ausgaben.
Okay, dann kommen wir aber jetzt doch nochmal auf meine mehr oder weniger naive Annahme zurück, wenn das immer so weitergeht mit der Verschuldung, dass dann ja irgendwann dann auch mal eine Staatspleite angesagt ist. Da hast du ja vorhin erstmal gesagt, nein, jetzt verstehe ich auch warum, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Italien in einer Fremdwährung verschuldet ist und ich jetzt wieder sage, dann kann ja eine Pleite theoretisch passieren, dann müsstest du jetzt ja sagen, richtig?
Ja, richtig, genau.
So, und
das nennt sich heute nicht mehr Pleite, das nennt sich heute Schuldenschnitt und das hatten wir ja beispielsweise bei Griechenland gehabt.
Genau, und damit kommen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr den größeren Zusammenhängen mal auf die Spur. Denn es wird ja auch medial und politisch immer so dargestellt, Deutschland das Vorbild irgendwie Exportweltmeister und die blöden südeuropäischen Länder, die irgendwie das Haushalten nicht können und ja sowieso alle korrupt sind und so weiter. Das Ganze funktioniert natürlich nur bis zum gewissen Punkt, denn diese Exportweltmeisterschaft, ich weiß gar nicht, ob Deutschland noch Exportweltmeister ist, aber spielt ja Exporte spielen jedenfalls hier in Deutschland ja eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Exportüberschussweltmeister, muss man dazu sagen. Exportüberschuss,
genau, okay.
Exportweltmeister ist schon lange China, aber Exportüberschussweltmeister ist Deutschland,
ja. Genau. Im Verhältnis zu den Importen, ne?
Genau.
Okay. Genau. Jedenfalls funktioniert natürlich dieses vermeintlich geniale System, das ja nebenbei den Binnenmarkt in Deutschland gnadenlos vernachlässigt hat. Und das erleben wir ja auch an steigender Armut, sinkenden Löhnen, sinkenden Renten, Hartz IV und so weiter und so fort. Von diesen Dingen mal ganz abgesehen, die den Binnenmarkt hier ins Bluten bringen, ist es natürlich auch so, dass diese Exportüberschussweltmeisterschaft ja letztlich auch nur funktioniert, wenn denn die südeuropäischen Länder unsere Produkte sich überhaupt leisten können.
Ja, genau, und richtig.
Da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, ob, jetzt bin ich wieder bei diesem kritischen Punkt, den ich vorhin schon gemeint habe, ob nicht irgendwann dieser kritische Punkt erreicht ist, an dem der Exportüberschuss nicht mehr funktionieren kann, weil Länder wie Spanien, Griechenland, Italien, vielleicht sogar Frankreich einfach die Mittel gar nicht mehr haben, um die Produkte zu kaufen. Oder mache ich da jetzt einen Denkfehler?
Nee, überhaupt nicht. Das ist vollkommen richtig, wie du es sagst. Allerdings ein Punkt, da muss ich noch ein bisschen reingrätschen.
Nur zu. Du bist der Volkswirt.
Also, ja, du hast gesagt, dass so Armut und Arbeitslosigkeit seien eine Folge unserer Export-Überschuss-Weltmeisterschaft. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass wir auch Arbeitslosigkeit exportieren. Dadurch, dass der Euro ja durch die deutsche Unart die mit den Exportüberschüssen eigentlich überbewertet ist. Also da leiden natürlich auch solche Staaten wie Frankreich und Italien vor allen Dingen, die ja auch echte Industriestaaten sind und die durch diesen starken Euro ihre Produkte nicht zu einem ja marktfähigen Preis exportieren können. Die leiden ja darunter. Hm. Also das, aber zu deiner konkreten Frage jetzt, ja, na klar, Frankreich ist unser wichtigster Handelspartner, Italien gehört auch mit zu den 10 wichtigsten Handelspartnern. Ich glaube, 70% sind das insgesamt der deutschen Exporte, die in die Eurozone gehen. Und das ist natürlich, wir spielen damit sozusagen, ja, mit dem Feuer, also gerade als exportorientierte Nation, wenn wir ja dafür sorgen, dass unsere eigenen Kunden zahlungsunfähig wären, ist es natürlich eine ziemlich dumme Politik. Aber das ist ja genau die Situation, die uns da jetzt blühen kann. Wenn jetzt ja im Rahmen der Corona-Krise in diesen Staaten die Wirtschaft komplett wegbricht, wovon zumindest im Beispiel in den Beispielen Spanien und Italien jetzt schon auszugehen ist. In Frankreich wird es vielleicht noch so kommen, abwarten. Dann haben wir natürlich ein großes Problem, denn es wird Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dauern, bis die wirtschaftlichen Folgen der Krise in diesen Ländern wieder ausgebadet sind. Und während dieser ganzen Periode müssen diese Länder natürlich notgedrungenerweise sparen. Also jetzt nicht die Länder, sondern die Wirtschaftssubjekte in diesen Ländern, Haushalte, Unternehmen, die nicht investieren können. Und das ist natürlich ein Problem für uns, na klar.
Jetzt bist du Volkswirt, ich nicht. Und trotzdem ist mir die Idee gekommen, dass es so sein könnte, wie ich es geschildert habe. Und du hast dem ja auch zugestimmt. Jetzt frage ich mich allerdings, mein Gott, da muss es doch theoretisch in der Bundesregierung Leute geben, die das auch blicken. Und ja, denen klar ist, was für ein großes Risiko es ist, letztlich den Exportmarkt mehr oder weniger auszutrocknen. Fehlt da die Kompetenz oder ist da tatsächlich, ist es Ignoranz oder, also die Motivation quasi mit dem Exportmodell, das ja aus egoistischer Sicht funktioniert hat, gegen die Wand zu fahren, die erschließt sich mir nicht.
Ja, wahrscheinlich ist es ideologischer Extremismus. Also ein bisschen so, ja, vergleiche sie mal mit geldpolitischen Talibans, wurde übrigens der Deutschbanker wurde mal so von der spanischen Zeitschrift El País genannt. Geldpolitischer Taliban fand ich sehr schön und auch sehr, sehr passend. Ja. Denn genau das sind diese Leute wie Jens Weidmann, wie Schäuble, Scholz gehört übrigens auch dazu.
Ja.
Ja, und Merkel hat das ja 1:1 übernommen. Hat es ja so von der Pike auf gelernt. Nein, man muss sich da so mal so ein bisschen davon, von der Idee verabschieden, dass es Leuten jetzt um den volkswirtschaftlichen Wohlstand aller geht, sondern sie sehen das Ganze mehr als Konkurrenzspiel, bei dem es nicht unbedingt darum geht, um absolute Zahlen, sondern um relative Zahlen. Und solange, selbst wenn die Wirtschaft weltweit einbricht, wenn der deutsche Anteil am Kuchen bei diesem Absturz steigt und nicht sinkt, ist das für die ein Erfolg. Das kann man so auch aus Reden von Schäuble und auch von Merkel rauslesen, dass das so deren Weltsicht ist. So
aber ist das denn eine realistische Aussicht?
Das ist eine realistische Aussicht, ja. Da Deutschland von, wenn jetzt die große Wirtschaftskrise kommt, dürfte Deutschland die wahrscheinlich noch besser wegstecken als vor allen Dingen andere europäische Staaten. Vor allen Dingen unser bester Freund und liebster Feind Frankreich. Die Franzosen sind ja seit jeher in der EU, was die Wirtschaftspolitik angeht, eigentlich das genaue Gegenstück zu den Deutschen.
Haben zum Beispiel auch sich an die Inflationsrate, an die Lohnentwicklung gehalten, ganz lange, glaube ich. Ne?
Also ganz genau, ganz genau.
Jetzt sie inzwischen genau. Ja dann nicht mehr unter Macron, aber viele genau. Jahre haben sie es gemacht.
Richtig. Ne? Mhm. Genau, genau. Und erstaunlicherweise auch unter den konservativen Präsidenten dort. Franzosen haben eigentlich alles so gemacht, wie man sich das als Volkswirt wünschen würde.
Und wie es in der EU auch abgesprochen und verabredet war. Wie es auch
abgesprochen war. Richtig, genau, genau, richtig. Hatten immer so ziemlich einen absolut ausgeglichenen Außenhandelsbilanz gehabt, haben die Löhne gut steigen lassen. Was natürlich bei den Deutschen, was genau das haben die Deutschen ja kritisiert. Und im Endeffekt dann hieß es, dass die Franzosen über ihre Verhältnisse leben, was komplett absurd ist.
Das während ist echt die Deutschen, pervers, ne?
Ja, wirklich. Während die Deutschen massiv unter ihren Verhältnissen gelebt haben und ja, und durch vor allen Dingen halt durch ihre Exportüberschüsse, die man auch Importdefizite bezeichnen kann. Überschuss hört sich immer gut an, aber das ist ja nichts Gutes. Exportüberschuss ist ja volkswirtschaftlich, ist es ja nichts Gutes, sondern das bringt halt ja so eine Unwucht in den EU-Binnenhandel rein, unter der alle EU-Staaten leiden und Euro-Staaten, also nicht EU, sorry, Euro-Staaten meine ich damit, die leiden natürlich alle darunter. Klar.
Okay.
Und jetzt ist es ja so aktuell, seit Macron dran ist, man kann Macron aus vielen Gründen kritisieren, aber er hat auch ein paar gute Seiten und die eine gute Seite ist, dass er ganz anders als Merkel die Eurozone ja enger zusammenbinden will wirtschaftlich, dass er auch diese Eurobonds schon lange vor Corona angestrebt hat, dass er auch noch bei anderen Sachen weitergeht, beispielsweise einen gemeinsamen Haushalt, eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung hat er mal angesprochen.
War nicht die gemeinsame Armee auch seine Idee?
Ja, okay, das ist eine andere Sache jetzt mit der Gemeinschaft. Aber das stimmt, ja, das war auch seine Idee.
Ja, um es wieder ein bisschen zu relativieren. Ich meine, seine Rentenreform ist natürlich auch grauenvoll und der Umgang mit den Gelbwesten. Aber ich verstehe, was du meinst, klar.
Das ist richtig. Aber er komischerweise im Vergleich zur deutschen Position vertritt er gerade, was jetzt so Fiskalpolitik angeht, auf Euro-Ebene eigentlich eine sehr, sehr progressive Position, die auch so von linken Ökonomen fast 100% geteilt wird.
Okay. Ja, wir nähern uns jetzt auch den Euro-Bonds, über die wollen wir dann gleich nochmal sprechen. Abschließend vielleicht aber nochmal die Frage, wenn wir dieses Worst-Case-Szenario jetzt mal zu Ende denken und sagen wir mal, Großteile des Exportmarktes bricht wirklich weg. Und du sagst ja, Deutschland käme dennoch im Verhältnis zu anderen Ländern relativ gut aus der Nummer raus. Was wäre denn dann die Konsequenz? Weil die Exportüberschüsse würden dann ja nicht mehr funktionieren. Würde dann der Binnenmarkt gestärkt oder was oder andere Handelspartner, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, in den Osten zu gucken, China, Japan vielleicht oder so, Nordkorea.
Genau. Nein, das wäre wahrscheinlich eine Kombination aus all den Sachen, die du gerade eben gesagt hast. Der Binnenmarkt müsste wahrscheinlich gestärkt werden, weil irgendwo muss das ganze Krams ja hin, was hier produziert wird. Aber im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sich auf andere Handelspartner stärker fokussiert.
Also man braucht jetzt nicht zu frohlocken, so ganz nationalistisch sozusagen. Ich mache das jetzt mal, ich überspitze das mal nationalistisch. Ja. Okay, wenn der Binnenmarkt gestärkt wird, dann wird es den Deutschen auch wieder besser gehen. Das haut auch nicht hin, ne?
In Teilen muss es so sein, weil so sehr wie wir es in den letzten zwei Jahrzehnten an die Wand gefahren haben mit der Schwächung des Binnenmarkts, das wäre irgendwann wäre das Ganze auseinandergefallen und hätte zu einer schweren Krise geführt. Jetzt haben wir die Krise durch einen externen Faktor ausgelöst und ich denke schon, dass man zumindest die schlimmsten Konstruktionsfehler jetzt beim Wiederaufbau, wenn man es mal so nennen will, so ein bisschen ausgleichen wird.
Wäre es eigentlich so mehr oder weniger unproblematisch möglich zu sagen, ja gut, dann verlagern wir unseren Export jetzt von Südeuropa nach, was weiß ich, nach Asien oder so?
Ja, das ist ja nun weniger eine politische Entscheidung als mehr eine unternehmerische Entscheidung. Und vor allen Dingen, das ist ja auch eine Entscheidung, die ganz einfach aus der Nachfrage sich ergibt, ne? Und ich denke mal, dass Asien viel besser aus der Krise rauskommen wird als Europa. Und dadurch wird dort natürlich die Nachfrage ganz automatisch in Relation zu Europa steigen und unsere großen Unternehmen sind dort ja schon vor Ort und die werden selbstverständlich die Chance nutzen.
Ja, Stichwort, genau, Stichwort unternehmerische Entscheidung. Herzlichen Dank für die Brücke. Unternehmerische Entscheidung ist insofern ein ganz interessantes Stichwort, dass es ja wirklich, als dass es ja wirklich zahlreiche Unternehmen, auch größere, kleinere, mittlere Unternehmen gibt, die sich auch tatsächlich ganz offen für die Eurobonds aussprechen. Und genau, jetzt lass uns doch mal kurz klären, erklär mal dieses Produkt Eurobonds.
Ja, ich meine, es sind nicht nur Unternehmen, sondern mittlerweile sind es auch so eine neoliberalen Überzeugungstäter, wie der Michael Hüter vom IW aus Köln, der früher die Eurobonds noch in kategorisch abgelehnt hat und mittlerweile, jetzt wo sie Corona-Bonds heißen, die Idee ganz gut findet. Ganz einfach deshalb, weil natürlich die deutsche Wirtschaft da selber Schiss hat, dass ihnen da momentan die Märkte wegbrechen und vor allen Dingen, dass es halt zu einer zu einer tiefgreifenden europäischen Wirtschafts- und Bankenkrise kommt. Darfst du nicht vergessen, wer hat den Staaten das Geld geliehen? Das sind hauptsächlich Banken und Versicherungen. Und wenn es dazu Turbulenzen kommt, dann brennt es aber richtig. Und da haben natürlich die Unternehmen auch kein Interesse daran.
Ja.
So, jetzt, was sind Eurobonds?
Genau. Das ist
eine gute Frage.
Genau, genau.
Okay, da stellen wir uns mal ganz dumm. Nein. Also ich erkläre vielleicht erstmal, weil das weiß vielleicht, denke ich mal, die wissen auch nicht wirklich alle, wie ein Staat sich überhaupt finanziert. Also normalerweise gibt ein Staat wie Deutschland Staatsanleihen aus. Das heißt, er leiht sich Geld von Banken, von Versicherungen, von Privatpersonen über eine Anleihe. So eine Anleihe, das ist halt so ein langlaufender Vertrag. Und wenn diese Anleihe ausläuft, dann muss der Staat halt das geliehene Geld zurückzahlen. Zwischendurch fallen immer wieder Zinsen an. Okay, rein theoretisch wäre das gar nicht nötig, dass man sich das Geld von Banken und Versicherungen leiht. Das könnte man auch von einer Zentralbank machen, aber da kommen wir vielleicht noch später dazu. So, aber auf jeden Fall, der Staat ist es, in dem Falle Deutschland, der natürlich dann auch dafür haftet, wenn die Anleihe ausfallen sollte, also sprich, wenn der Staat die Schulden nicht voll zurückzahlen kann. Diese einzelnen Anleihen, muss man natürlich auch immer sagen, haben immer ihren eigenen Zinssatz, der vom Markt, also von denjenigen, die dem Staat das Geld leihen, also die Anleihen kaufen, bestimmt wird. Und das hatte ich ja schon angedeutet, dass es da natürlich unterschiedliche Sätze gibt, dass da auch so eine Risikoprämie genommen wird von Staaten, die vermeintlich nicht so solvent sind, die nicht so seriös wirtschaften. Allen voran sind es halt in Europa, sind Portugal, Italien und Griechenland, die ordentliche Aufschläge im Vergleich zu Deutschland bezahlen müssen. Während Deutschland das Geld geschenkt bekommt, also Minuszinsen hat, ist es bei diesen Staaten, abhängig natürlich jetzt von der Länge der Laufzeit, sind so ungefähr 2% Zinsen, die sie bezahlen müssen. Ist jetzt auch nicht so irrsinnig viel, aber ist immerhin etwas. Und vor allen Dingen, was da immer noch so als Damoklesschwert so ein bisschen im Raum schwebt, das hat man bei der Eurokrise mit Griechenland gesehen, dass, wenn es hart auf hart kommt, diese Zinsen auch mal ganz schnell ordentlich in die Höhe steigen können. Bei Griechenland waren es bei der Eurokrise, ich glaube, Schluss 6%, als es losging. Und da war dann schon klar, dass ein Staat wie Griechenland natürlich seine komplett, das gilt ja dann für die kompletten Schulden, immer wenn die wieder refinanziert werden müssen, ne? Dass ein Staat wie Griechenland das nicht schafft, bei 6% Zins sich zu refinanzieren, war allen klar, was passierte. Allen war klar, dass Griechenland das nicht kann, also gehen die Zinsen noch höher. So, und das ist immer dieses Problem, in dem dann halt die Euro-Staaten stehen. Und um dieses Problem, weil jetzt muss man natürlich jetzt wissen, ist klar, durch Corona haben gerade die südeuropäischen Staaten, die besonders hart betroffen sind von Corona, haben natürlich jetzt einen unglaublichen Finanzbedarf in den nächsten Jahren, der gedeckt werden muss. Das sind Billionen, die da Neuverschuldung kommen müssen. So, und wenn jetzt die Märkte, also sprich die Versicherungen, die Banken, jetzt eine hohe Risikoprämie dafür haben wollen, dann wird das unglaublich teuer für die Staaten. Was auch heißt, dass sie immer mehr Geld von ihren Steuereinnahmen, was sie normalerweise in Investitionen reinstecken müssten, für diesen Zinsdienst bezahlen. Also sprich an Banken und Versicherungen abdrücken. Freuen sich die Banken und Versicherungen, aber das Ganze ist natürlich volkswirtschaftlich ziemlich kontraproduktiv. Zumal das natürlich auch darauf hinausläuft, dass beispielsweise dass die Staaten dann weiter sparen müssen, weil ganz einfach das Geld halt nicht in so eine Investition reingehen kann, sondern an die Banken ausgezahlt werden muss.
Okay, und der Charme von Eurobonds ist jetzt im Grunde genommen, dass alle die gleichen Zinsen haben, oder?
Exakt. Darauf läuft es letztendlich hinaus. Das Modell, da sind viele verschiedene in der Diskussion. Also es gibt nicht die Eurobonds, da gibt es jetzt nicht irgendwie eine vorformulierte Vorlage, die jetzt alternativlos Nonplusultra gilt, sondern das kann man gestalten, wie man Lust und Laune hat, wie die Gesetze es hergeben. Da sind ganz viele Möglichkeiten sind da. Aber im Großen und Ganzen läuft dieses Modell halt darauf hinaus, dass jetzt sowohl Deutschland als auch Frankreich als auch Italien keine deutschen, französischen, italienischen Staatsanleihen rausgeben, sondern Eurobonds. Hm. So, und für diese Eurobonds haften alle Eurostaaten.
Das finde ich erstmal nochmal ganz wichtig, als wirklich isolierte Aussage. Hm. Dafür haften alle Eurostaaten. Das finde ich insofern wichtig, als das ja eben auch irgendwie so dieses diese Story, diese Geschichte umgeht, Deutschland Zahlmeister für die anderen und so weiter. Und wenn wir Eurobonds haben, dann belastet uns das ja so wahnsinnig. Aber das ist gar nicht so, ne?
Nee, das ist kompletter Unsinn, ist das. Wenn du sagst, das haften alle Eurostaaten. Und im Vergleich zum ESM, der ESM stellt ja einen Kredit von Deutschland, also von der Bundesrepublik Deutschland dar. Im Vergleich dazu sind die Eurobonds eigentlich sogar noch besser abgesichert. Hm. Also man kann jetzt nicht aus Haftungsfragen den ESM Eurobonds vorziehen. Das ist Unsinn. Das Einzige, was halt den Monetaristen, was denen überhaupt nicht schmeckt, dass diese Eurobonds halt genau dieser Automatismus sind, den sie nicht haben wollen. Sie wollen es ja wie beim ESM immer haben, dass bei jedem Mal dann der Staat als Bittsteller kommt und beim jeden Mal das Ganze so ein irrsinniger Aufwand ist, der durch die Parlamente muss, wo noch irgendwelche Bedingungen reingeschrieben werden.
Das ist ein zerstörerisches Grunddenken, was dahinter steht.
Ne? Ganz genau. Ja. Man könnte es als Schikane bezeichnen, als Außenstehender.
Ja, das finde ich schon fast zu klein eigentlich,
Schikane. Ja, es ist auch zu klein. Ja, obwohl die Monetaristen würden natürlich sagen, das ist halt genau die Kontrolle, die nötig ist dann, dass das Ganze nicht missbraucht wird. So würden die es jetzt verkaufen, ne?
Ja.
Was man nicht gelten lassen kann.
Wir haben vor kurzem, das fand ich eigentlich ganz interessant, in einem anderen oder sogar in einem ähnlichen Zusammenhang, versucht das Ganze mal so ein bisschen runterzubrechen sozusagen, weil Eurobonds, das Prinzip dahinter ist ja eigentlich ja tatsächlich eine europäische Solidarität.
Ah, das, ich wollte noch ganz kurz, bevor wir darauf kommen, wollte ich noch auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen.
Bitte?
Ja, denn was ganz, ganz selten kommuniziert wird, interessanterweise, ist, dass dieses Modell Eurobonds explizit ein Modell ist, das gegen die Interessen der Hedgefonds und gegen die Interessen der ganzen Zockerbanden aus London und aus der Wall Street konzipiert ist. Hm. Denn die sind es letztendlich, die an diesen Orgien, die wir bei der Euro-Krise gesehen haben, dass ja Anleihen auf- und abgewertet werden, dass man plötzlich irgendwelche Risikoprämien haben will, dass dann noch über irgendwelche Derivate auf Ausfall von Staatsanleihen gewettet wird. Da verdienen die ordentlich Geld dran. Hm. Wenn wir uns mal so ein ordentliches deutsches Unternehmen, wie, keine Ahnung, wie jetzt hier die Volksbanken und Raiffeisenbanken oder die Sparkassen angucken, die ja aus den Altersvorsorgeprodukte vertickern, die haben da gar kein Interesse daran. Die sind da gar nicht drinne, sondern die haben ja gerade eben ihr Geld angelegt, jetzt beispielsweise in deutschen Staatsanleihen. Gibt zwar keine Zinsen, dafür ist es sicher, aber die könnten sehr, sehr gut mit Eurobonds leben. Wer da gar kein Interesse daran hat, das sind halt diese ganzen Zockerbanken, die Hedgefonds und die Private Equity Gesellschaften von Wall Street und aus der City of London.
Also man könnte sagen, Eurobonds sind das Gegenteil von Neoliberalismus?
Ja, Ja. Kann man durchaus sagen, ja, ja. Klar. Mhm.
Was dann natürlich bedeutet, dass sie von vornherein sowieso einen ganz, ganz schweren Stand haben, beziehungsweise ja fast unrealistisch sind. Denn wir sind ja wirklich dominiert vom Neoliberalismus.
Ne? Ja, aber das Lustige ist, dass du hast ja sogar, ich meine, es gibt ja solche und solche bei den Neoliberalen. Die einen solchen, das sind dann halt solche Leute wie Michael Hüter oder wie Emmanuel Macron, die aus reinem Pragmatismus, obwohl sie marktliberal sind, zu diese Eurobonds fordern, weil sie ganz einfach sehen, hallo, anders geht's nicht.
Ja gut, aber die haben dann auch letztlich, ich sag mal so, du hast ja vorhin, als ich dich gefragt habe, was Merkel eigentlich reitet, was für eine Motivation sie hat, jetzt zum Beispiel den ESM irgendwie zu bevorzugen, hast du ja gesagt, naja, das sind im Wesentlichen ideologische Gründe.
Genau.
Und Leute wie Hüter, der vor kurzem ja auch bei Anne Will einen interessanten Auftritt hatte, die haben natürlich tatsächlich eher die Weitsicht zu sagen, okay, also hier geht es ums Geschäft und nicht, nicht um Ideologie. Und das Geschäft, das droht halt wegzubrechen, wenn wir da jetzt nicht irgendwie was Sinnvolles machen. Das ist ja keine reine Menschenfreundlichkeit, das ist ja klar. Aber es ist ein anderer Ansatz. Ne?
Genau, da können wir auch so ein bisschen in dem Beispiel bleiben, was ich vorhin hatte. Hüter ist an absoluten und nicht an relativen Größen interessiert. Ihn und vor allen Dingen halt den Unternehmen, die er da vertritt, geht es halt um Cash. Was wie Deutschland relativ zu anderen steht, ist denen absolut egal. Ihnen geht es nur da, dass sie ordentlich Geld verdienen können. Und das unterscheidet ihn dann halt von den Taliban in der Bundesbank und in Merkels Kabinett.
Genau. Gut. Das war nochmal wichtig. Wo waren wir? Was wollte ich? Ach so, europäische Solidarität, genau. Genau. Da kann man ja eigentlich einen ganz schönen Vergleich ziehen, weil die europäische Solidarität hört ja eigentlich dann auf, wenn es darum geht, solidarisch zu sein, so würde ich es jetzt mal formulieren wollen.
Interessanterweise ja.
Ja, und der Vergleich mit dem Länderfinanzausgleich, ich fand den eigentlich ganz sinnig, denn diese Eurobonds wären ja im weitesten oder vielleicht sogar engeren Sinne durchaus vergleichbar mit diesem Länderfinanzausgleich, den wir in Deutschland haben. Ne? Bayern hat mehr Geld als Sachsen.
Nein.
Gut.
Ja und nein.
Ja, ich schmeiß dir die Brocken hin und du
erklärst es. Genau, ich schmeiß dir mal die Brocken hin.
Genau.
Nee, aber die Idee, die du hast, ist vollkommen richtig. Bloß, dass wir also einen Länderfinanzausgleich auf EU-Ebene haben wir ja schon so ein bisschen, aber das wäre so ein richtiger Länderfinanzausgleich, wäre dann eher die zweite Stufe hinter den Eurobonds noch. Nein, aber was wir können es uns ja heute gar nicht vorstellen in Deutschland, dass jetzt das Land Berlin oder das Land Mecklenburg-Vorpommern seine eigenen Staatsanleihen ausgeben muss und dass die dann auch noch für von irgendwelchen Finanzmärkten mit irgendwelchen Strafzinsen versehen werden im Vergleich zu Staatsanleihen von Baden-Württemberg und Hessen und Bayern. Können wir uns nicht vorstellen. Dafür haben wir ja die Bundesanleihen, die sind sozusagen die Eurobonds auf Bundesebene, das sind ja diese Bundesanleihen. Und wir haben natürlich auch das irrsinnig viele Kostenfaktoren vom Bundeshaushalt gemeinsam bestritten werden. Angefangen über, was weiß ich, Verteidigung, aber auch die ganzen Sozialsysteme. Wenn in Mecklenburg-Vorpommern eine höhere Arbeitslosigkeit ist als in Bayern, wird das über den Bundeshaushalt ausgeglichen, beziehungsweise natürlich über die Arbeitslosenversicherung, die aber auch deutschlandweit ist und jetzt nicht für die einzelnen Bundesländer. Und dadurch haben wir natürlich die komfortable Situation, die selbstverständliche Situation, muss man eigentlich sagen, auch, dass es da einen internen Ausgleich gibt zwischen den reichen Regionen und den weniger reichen Regionen. Ja. Und das haben wir auf europäischer Ebene halt eben nicht.
Ja, wobei man das natürlich jetzt auch nicht verklären sollte. Also ich meine, der Länderfinanzausgleich ist auf jeden Fall sicherlich ein sinnvolles Instrument, führt aber ja auch immer wieder dazu, dass gerade die reicheren Länder dann anfangen zu meckern.
Klappern gehört zum Handwerk.
Von wegen Deutschland Zahlmeister der EU und Bayern Zahlmeister oder Baden-Württemberg Zahlmeister von Deutschland oder so. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze funktioniert ja im Prinzip. Das gehört
ja dazu. Ne? Ja, eben.
Genau. Und dass die reicheren Bundesländer dann jammern, solange sie zahlen, sollen sie jammern, bis der Arzt kommt.
Das ist ja so eine volkswirtschaftliche Wechselbeziehung. Wer bitteschön soll denn die ganzen Mercedes kaufen, die in Baden-Württemberg produziert werden? Das sind dann halt auch die Niedersachsen, auch die Pomeraner und die Berliner. Und daher hat natürlich auch Baden-Württemberg ein muss ein Interesse daran haben, dass die anderen Bundesländer, dass es denen wirtschaftlich auch ganz ordentlich geht und klar, kann man dann auch mal ein bisschen Geld abdrücken.
Naja, das ist in der deutsche Exportmarkt sozusagen.
Ne? Ja, genau, richtig.
Und das auf Europa übertragen, genau, wäre eigentlich naheliegend, ne?
Ja, natürlich, klar. Vergleich doch Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise mal mit Griechenland. Beide haben
oder ein anderes Bundesland. Nicht, dass wir jetzt Ärger mit den Mecklenburg-Vorpommern kriegen. Also es könnte auch ein anderes Bundesland sein.
Nee, das soll jetzt positiv sein.
Ach so, na gut, dann nehmen wir Mecklenburg-Vorpommern. Okay.
Beide haben ihre ökonomischen Stärken im Tourismus, weil sie schöne Strände haben und betreiben noch Seeschifffahrt so ein bisschen nebenbei. Ja.
Gut.
So und
es wird auch nichts anderes erwartet, ne?
Nein, es wird nichts anderes erwartet. Also zumindest bei MacPom nicht. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass in MacPom jetzt, keine Ahnung, irgendwie im Maschinenbau oder im Automobilbau mit Baden-Württemberg konkurriert.
Wäre auch gar nicht sinnvoll, ne?
Nein, die Strukturen sind wär nicht sinnvoll, die Strukturen sind auch gar nicht vorhanden. Und das ist ja auch nicht der Job von MacPom. MacPom hat halt andere Aufgaben in unserer Bundesrepublik. Bloß komischerweise wird genau das von Griechenland erwartet. Griechenland soll konkurrenzfähig werden. Griechenland soll auch Industrie ansiedeln, ähnlich halt wie Baden-Württemberg. Was für die Strukturen, die Griechenland hat, ganz einfach komplett unsinnig ist. Und das ist halt der Grund, man hat halt diese Gemeinschaft, man ist halt den ersten Schritt gegangen, man hat die Gemeinschaftswährung eingeführt, ist dann aber stehen geblieben und ist halt dann halt nicht den zweiten Schritt gegangen, beispielsweise ein gemeinsamer Haushalt, gemeinsame Sozialsysteme, also wie beispielsweise Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und drittens dann halt ein gemeinsamer Gesetzesrahmen. Und das hat man alles nicht gemacht und deshalb ist Griechenland halt nicht das Mecklenburg-Vorpommern Europas, sondern Griechenland ist Griechenland und hat halt seine Probleme bei der Finanzierung. Hm. Wenn Mecklenburg-Vorpommern sich jetzt selber finanzieren müsste, hätte Mecklenburg-Vorpommern auch ganz, ganz massive Probleme und da sähe es dann wesentlich schlechter aus, als es momentan aussieht.
Ja, ich glaube auch da spielt dann tatsächlich auch ganz erheblich wieder Ideologie mit rein, weil die Tatsache, dass man es jetzt von MacPom einfach gar nicht erwartet, dass sie jetzt anfangen irgendwie, irgendwie Autos zu bauen oder so und dass man auf der anderen Seite aber von Griechenland zum Beispiel erwartet, dass sie jetzt plötzlich anfangen, Industrien aufzubauen, für die sie gar nicht gemacht sind. Das hat natürlich auch diesen wertenden Charakter. Naja, ihr habt ja nur Tourismus und Olivenöl irgendwie. Was wollt ihr eigentlich? Fangt erstmal an, Autos zu bauen, wohl wissend, dass das überhaupt gar nicht realistisch ist. Aber als ideologisches und als politisch feindseliges Argument funktioniert es natürlich. Ich meine, die faulen Griechen, natürlich auch befeuert durch die Presse damals.
Es ist einfach nicht zu Ende gedacht.
Mhm.
Kein Mensch käme auf in den USA, käme kein Mensch auf die Idee, dass in Florida Autos hergestellt werden sollten. Und dass Florida jetzt, keine Ahnung, jetzt in IT-Technologie da plötzlich Kompetenzcluster bildet. Kein Mensch käme auf die Idee. Die haben halt ihre Zitrusfrüchte und Rentner, die dort halt überwintern. Das sind so die Wirtschaftsfaktoren von Florida. Und damit hat sie's. Und das ist in den USA selbstverständlich. Das ist ganz normal.
Ja, gut. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, jetzt auch den Vergleich mit den Vereinigten Staaten und den Regionen dort und der deutschen Wirtschaft beziehungsweise dem Länderfinanzausgleich und das dann ins Verhältnis setzen zur EU, dann muss man sagen, das ist definitiv nur auf dem Papier ein vergleichbares Konstrukt ist, das aber mit der Wirklichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
Richtig, genau. Genau, und das zeigt uns jetzt die Corona-Krise einmal mehr. Normalerweise heißt es ja, dass man in Krisen zusammenrücken kann. Momentan sehen wir allerdings, dass genau das Gegenteil geschieht. Bei der ganzen Krise von Anfang an hat Europa gar keine Rolle gespielt. Von der Leyen ist irgendwie mehr so eine Statistin. Ganz im Gegenteil, das Ganze wird eher auf die unteren Ebenen versetzt. Diejenigen, die entscheiden, wo es lang geht, sind die Ministerpräsidenten in Deutschland. Allen voran der Herr Söder. Und da sehen wir halt, dass der Nationalstaat sich, wenn er dann überhaupt überflüssig geworden ist, dass er dann eher in kleinere Einheiten zerfällt, als dass er sich zur großen Einheit Europa verbindet. Also das ist die Corona-Krise ist eigentlich auch eine Europakrise.
Hm. Ja, also was wir hier jetzt in Deutschland als Social Distancing erleben, könnte man wahrscheinlich bezogen auf die EU als vielleicht Financial Distancing oder irgendwie sowas bezeichnen. Letztlich wird nicht geholfen, sondern jeder werkelt für sich selbst und die Stärkeren, sprich Deutschland und die Niederlande, die sind da ja auch sehr heftig aufgestellt, bestimmen eigentlich den Kurs. Und für alle anderen Länder, die jetzt wirklich Hilfe brauchen, weil sie wirklich auch komplett unverschuldet in diese Situation geraten sind, die ja vorher schon mehr oder weniger auch unverschuldet durch Austeritätspolitik überhaupt erst geschaffen wurde, die werden jetzt erst recht im Stich gelassen. Und da komme mir einer nochmal mit dem Wort Solidarität. Also mein persönliches Unwort des Jahres 2020 ist eigentlich jetzt schon europäische Solidarität. Das ist
absolut.
Das ist gar nichts.
Also, absolut. Und, okay. wer sich dem lustigerweise anschließen kann, obwohl lustig ist das, ist daran überhaupt nichts. Das sind dann halt solche Typen wie Salvini, wie Le Pen, die genau darauf gewartet haben, die auch jedes Wort, das von Merkel, von Maas und von Scholz zurzeit kommt, das wirklich, das denen Rückenwind verleiht. Und da kann man die noch nicht mal irgendwie böse sein. Es ist eigentlich eine Steilvorlage, die wir momentan den Rechtsradikalen in diesen Ländern geben.
Ja.
Und das denkt mal zu Ende. Zu was führt das Ganze? Zu was würde es denn führen, wenn jetzt Italien erstmal kurzfristig wirtschaftlich vor die Hunde geht, mittelfristig es dazu führt, dass Salvini dort die absolute Mehrheit bekommt? Zu was führt das Ganze langfristig? Europa bricht auseinander. Wir haben wieder ein Europa wie zu Zeiten vor dem Ersten Weltkrieg. Denn Italien wird dann auch nicht das einzige Land sein, das ausschert. Wenn Le Pen in Frankreich passiert, Großbritannien ist schon draußen, dann haben wir wirklich wieder einen Flickenteppich mit konkurrierenden Staaten, den wir garantiert nicht haben wollen.
Genau, und dann auch noch mit rechtslastigen Regierungen, zum großen Teil, zumindest bezogen auf die AfD, kann man das ja sagen, selbst neoliberal ausgerichtet sind. Heißt also, wir kriegen dann zusätzlich zu dem üblen Haufen des Neoliberalismus dann auch noch rechten Nationalismus, und das in Kombination, da kann man wirklich nur sagen, gute Nacht, Europa.
Gruselig ist das.
Ja, gruselig, gruselig. Ne? Ja. Und ich meine, man sieht es ja jetzt schon, vielleicht das noch abschließend, wir kommen auch gleich zum Ende, in Italien haben die Leute wirklich noch in ihrer südländischen Begeisterungsfähigkeit auf den Balkons gestanden und haben Lieder geträllert, so nach dem Motto, dann bleiben wir eben zu Hause, aber gehen auf die Balkone und singen dann dort. Und inzwischen geht's los mit Plünderungen. Ich habe jetzt heute gelesen, dass auch in Frankreich, in Paris, in den Randbezirken, in den Banlieues, dass da jetzt auch die Sache schon wirklich eskaliert. Und das Ganze ist natürlich eine Folge nicht nur von Corona, sondern eine Folge der faktisch fehlenden Solidarität innerhalb der EU, angestachelt unter anderem und ganz maßgeblich, das muss man einfach so sagen, von Deutschland unter Angela Merkel, Olaf Scholz, Heiko Maas und den ganzen anderen Kaspern.
Genau. Ne? Wen wundert's? Wir haben den Ellenbogen und Konkurrenz gepredigt, und das kann uns ja nicht wundern, dass sie jetzt in der Krise dass sie jetzt nach Ellenbogen und Konkurrenz leben.
Genau. Ja, in diesem Sinne, ich würde jetzt gerne.
Hast du kein positiveres Schlusswort?
Ja, ich weiß es nicht. Also es fällt mir schwer.
Wir können doch die Leute jetzt so nicht verabschieden.
Ich hätte vielleicht noch was, aber ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich gar nicht positiv aufgenommen, aber ich habe in den letzten Wochen, weil da geht's um Talkshows. Ich habe in den letzten Wochen, habe ich häufiger den Lanz geguckt, Markus Lanz.
Ja.
Und da war ja,
erstaunlich, ne?
Jetzt glaube ich zum zweiten oder dritten Mal schon war der Streeck, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, der Virologe, der da in Heinsfeld aktiv ist, der war zum wiederholten Male zu Besuch. Lanz, den ich durchaus kritisch sehe, aber auf der anderen Seite war er es auch, der zum Beispiel Michael Lüders, glaube ich, schon zwei oder drei wirklich faire Auftritte erlaubt und gestattet hat, und der Püschel, der Rechtsmediziner aus Hamburg, der ja auch sehr kritisch zu der ganzen Entwicklung steht. Und also ich sag mal so, also wenn man im Moment Talkshows guckt, natürlich muss man da auf die Gäste gucken, die eingeladen werden, aber dann würde ich tatsächlich am ehesten Lanz empfehlen.
Das ist erstaunlich, ne?
Selbst wenn man Lanz nicht mag, ist er es tatsächlich, der Leute einlädt, die bei Anne Will, Illner und Maischberger nicht mal einen Fuß in die Tür kriegen würden. Und da habe ich wirklich spannende Sendungen gesehen, auch noch ohne Publikum. Das hatte fehlte noch das Lagerfeuer so ein bisschen irgendwie, der Ofen, der Kamin. Kann ich wirklich nur empfehlen. Vielleicht macht er ja noch ein bisschen so weiter, dass er wirklich interessante Gäste einlädt und da interessante Gesprächsrunden zustande kommen. Das wäre jetzt der Versuch, mein Positiv.
Das ist absolut positives Schlusswort. Wir haben Michael Hüter und Markus Lanz als positive Beispiele erkannt.
Ja, und wenn es soweit ist, dann ist es ernst, glaube ich.
Dann ist es ernst.
Ernst. In diesem Sinne, ja, versuchen wir trotzdem optimistisch zu bleiben.
Absolut.
Wir haben ja gar keine andere Wahl und wir wünschen natürlich allen Hörern, dass sie gesund bleiben mögen und dass sie gut durch die Krise kommen und wir wünschen uns allen, dass sie dann irgendwann auch mal zu Ende ist und ob es jetzt...
Und wir haben ja auch noch eine ganz seltsame Hoffnung, nämlich die, dass die Wirtschaftslobbyisten in Deutschland sich jetzt durchsetzen und bei der Bundesregierung ihre Interessen durchbringen. Ich glaube, das habe ich auch noch nie irgendwie gesagt. Aber in dem Fall ist es wirklich so.
Das ist tatsächlich eine Hoffnung, die man haben kann.
Ja.
Die hält sich ehrlicherweise bei mir dann doch auf Sicht eher in Grenzen. Aber wir wollten mit was Positivem schließen und dementsprechend schließe ich mich da jetzt deinen Worten und deiner Hoffnung mal an. Und vielleicht können wir ja am Ende sagen, durch die Krise ist am Ende alles besser geworden. Dafür kriegen wir jetzt Haue wahrscheinlich. Dafür
kriegen wir Haue.
Aber das war der Sinn der Sache. Wir wollten positiv enden. Das haben wir jetzt geschafft. So.
Genau.
In diesem Sinne, wir haben aufgezeichnet am 23.04.2020. Publiziert wird dann wahrscheinlich am 24.25. Da draußen an die Zuhörer. Hoffentlich hattet ihr Spaß, habt vielleicht die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen können. Und Jens, dir wünsche ich noch einen schönen Abend. Bleib gesund. Bis bald.
Tom, dir und den Hörern auch.
Herzlichen Dank.